Die Frage ist, was erwartet uns heute Abend? Eine misslungene Verführung und die Heilung der Liebeskranken. Das Letztere bezieht sich auf den Titel einer kleinen Lehrrede aus der Anguttara Nikaya. Über die möchte ich gerne heute reden. Und darin wird geschildert eine kleine Episode, die auch mit der Geschichte des Ordens zu tun hat. Denn darin kommt vor eine junge Nonne, die sich in den ehrwürdigen Ananda verliebt hat und ihn verführen will. Aber das ist naturgemäß nur der Aufhänger und der Rahmen für eine Belehrung, die in dieser Darlegung vorkommt und die auch für uns von einem gewissen Interesse ist, weil über diese Betrachtung vielleicht doch das eine oder andere Missverständnis, das wir oder andere in Bezug auf den Dhamma haben, ausgeräumt werden kann. So habe ich gehört, einst weilte der ehrwürdige Ananda im Gosita-Kloster bei Kosambi. Dann nun gab es eine Nonne, die einem gewissen Mann den Auftrag gab: Geh, lieber Mann, begib dich zum ehrwürdigen Ananda, verneige dich in meinem Namen ehrfurchtsvoll zu Füßen des Ehrwürdigen und sprich: Eine Nonne mit dem und dem Namen, o Herr, ist von einer Krankheit befallen. Sie ist leidend und schwer krank und sie verneigt sich ehrfurchtsvoll zu Füßen des ehrwürdigen Ananda. Und sage auch: Gut wäre es, Herr, wollte sich der ehrwürdige Ananda von Mitleid bewogen zum Nonnenkloster begeben, wo jene Nonne weilt. Ja, Ehrwürdige, erwiderte jener Mann der Nonne und begab sich dorthin, wo der ehrwürdige Ananda weilte. Also das ist der Auftakt, der beschreibt etwas relativ Banales, Selbstverständliches. Auch Nonnen und Mönche werden krank. Und der Buddha hat schon früh seinen Leuten ans Herz gelegt: Kümmert euch um eure Mitbrüder und Mitschwestern. Und das ist auch immer wieder passiert, in den Lehrreden kommt das häufig vor. Dann gehen die dann hin und erkundigen sich: Wie geht's dir? Hast du Schmerzen? Nehmen die zu? Nehmen die ab? Und so weiter und so fort. Und wenn es notwendig ist, werden die gepflegt oder, was häufig auch der Fall ist, bekommen sie eine Art spirituellen, geistigen Zuspruch. Und in den Lehrreden wird immer mal wieder gezeigt, dass allein dieses Reden aus der Perspektive des Dhamma, also Beleuchten der Krankheit aus der Perspektive des Dhamma, eine unmittelbare Linderung dieser Krankheit bewirkt, wenn nicht gar eine Einstellung der Krankheit. Und das ist hier so ein Fall. Wenn man das so liest, denkt man: Naja, das ist mal wieder soweit. Und ich sagte eben, dass diese Ansprache dazu dient, den Menschen über die Krankheit hinwegzuhelfen, weil da sich natürlich auch der Geist anders fokussiert, als wenn du nur mit deinen Wehwehchen beschäftigt bist. Und diese Krisensituation, die viele Krankheiten ja mit sich bringen, oft auch die Gelegenheit ist für tiefere Gespräche. Die Dhamma-Gespräche, die sonst vielleicht gar nicht notwendig oder nicht möglich sind, haben hier einen wirklichen Anknüpfungspunkt. Und das kommt häufiger vor und es scheint so, dass gerade Ananda jemand ist, der da ein bisschen beliebt war für solche Situationen oder auch besonders begabt war, mit diesen Fällen, mit diesen Menschen umzugehen. Denn es kommt häufig mal vor, dass Ananda irgendwo hingeschickt wird. Es gibt eine ganz bekannte Lehrrede, wo der Buddha ihn beauftragt, zu einem Mönch namens Girimananda zu gehen, der auch schwer erkrankt war, und ihm eine Reihe von sehr, sehr tiefen Betrachtungen an die Hand gibt, die ihm auch helfen, über seine Malaise hinwegzukommen. Oder was ihr sicher kennt, ist das Beispiel Anathapindika, wo Ananda wieder und Sariputta zu Anathapindika hingehen und ihm wirklich die tiefsten Dinge erklären, die normalerweise einem Laien so üblicherweise gar nicht gesagt werden, weil sie nicht verstehen oder der inneren Nähe dazu nicht gegeben ist. Aber in dieser Situation, Nata Pindika steht sozusagen vor dem Tod, in dieser Sterbesituation gibt es auch da Gelegenheit und die Möglichkeit, da ganz tief mal über Dinge zu reden, die sonst nicht angesagt sind. Und wenn man das so liest, denkt man jetzt, ja, das ist wieder so ein Vorgang, sozusagen üblich, nicht schön, aber üblich nichts Besonderes. Aber wie wir später sehen, ist es dann doch ein Stück weit eine besondere Situation. Es rüstete sich nun der ehrwürdige Ananda, nahm Gewand und Almosenschale und begab sich zum Nonnenkloster, wo jene Nonne weilte. Jene Nonne aber sah den ehrwürdigen Ananda schon von weitem herankommen. Bei seinem Anblick legte sie sich auf ihr Lager und hüllte sich bis über den Kopf ein. Der ehrwürdige Ananda nun begab sich dorthin, wo jene Nonne weilte. Und dort angelangt, setzte er sich auf den angebotenen Sitz und sprach zu jener Nonne also. Den Hintergrund habe ich schon erwähnt, die Nonne ist verliebt, lässt ihn sozusagen durch einen Lockvogel dahin bringen, wo sie liegt, und verhüllt sie sich ein bisschen und denkt, ja, vielleicht schaffe ich das ja doch, dass meine Wünsche, meine Sehnsüchte erfüllt werden und ein Schäferstündchen miteinander zustande kommt. Aber der durchschaut das von Anfang an und tut so, als wäre überhaupt nichts. Er fängt nämlich an, statt jetzt zu fragen, wie üblich, ach du Arme, was hast du denn? Wie geht's dir denn? Kann ich dir helfen? Fängt er sofort mit einer Belehrung an, die dem Anschein nach gar nichts mit der Situation zu tun hat. Durch Nahrung, o Schwester, ist dieser Körper geworden. Auf Nahrung gestützt ist Nahrung zu überwinden. Durch Begehren ist dieser Körper geworden. Auf Begehren gestützt ist Begehren zu überwinden. Durch Eigendünkel ist dieser Körper geworden. Auf Eigendünkel gestützt ist Eigendünkel zu überwinden. Durch Begattung ist dieser Körper geworden und die Begattung hat der Erhabene als Zerstörung der Grenze bezeichnet. Also zunächst mal, Ananda spricht die Frau mit Bhagini an, mit Schwester. Und da macht er von vornherein klar, die einzig mögliche Beziehung zwischen beiden ist die zwischen Bruder und Schwester, weil beide ja ordiniert sind und beide dem höchsten Dhamma-Ziel verpflichtet sind und von daher nicht anders miteinander umgehen können als auf dieser Ebene. Alles andere scheidet von vornherein aus. Kein Gedanke dran. Damit ist diese Situation erstmal geklärt. Und das Zweite, was in diesem Absatz uns gesagt wird, Ananda gibt sowas wie eine Art Vorblick über das, was er reden will. Das hat man ja oft, das sagt, das ist mein Programm, das kommt jetzt dran und dann wird es im Einzelnen behandelt. Er sagt, ich werde über 4 Dinge reden, über Nahrung, über Begehren, über Eigendünkel und über Geschlechtsverkehr. Das ist mein Thema. Und er sagt zugleich, achte drauf, was ich sagen werde, denn ich werde zeigen, dass bei den ersten 3 Punkten es immer gilt, dass sie zu überwinden sind, aber in unserem Leben noch eine förderliche Rolle zu spielen haben. Während bei dem 4. Punkt, der 4. Aspekt ist auch zu überwinden, nämlich der sexuelle Austausch, die sexuelle Begegnung, aber die hat im spirituellen Leben keine Funktion. Und das ist insofern interessant, also es ist ja sowohl im nicht-buddhistischen als auch im buddhistischen Tantrismus gerade das Gegenteil gesagt wird. Da wird ja gesagt, sexuelle Energie kann man geradezu benutzen als ideales Mittel, um höchste Befreiung zu erreichen. Das ist ein wichtiger Unterschied, aber dem können wir heute nicht wirklich nachgehen. So, das ist jetzt der Vorblick und wie das üblich ist, werden jetzt die einzelnen Register gezogen und zu den einzelnen Punkten durch die näheren Ausführungen gemacht. Es wurde gesagt, durch Nahrung, o Schwester, ist dieser Körper geworden und auf Nahrung gestützt ist die Nahrung zu überwinden. Mit Bezug auf was aber wurde das gesagt? Da nimmt der Mönch weise besonnen die Almosenspeise zu sich, nicht etwa zum Vergnügen oder aus Betörung, nicht um üppig oder schön zu werden, sondern eben nur zur Erhaltung und Fristung dieses Körpers, um Schaden zu verhüten und den heiligen Wandel zu ermöglichen. Im Gedanken auf diese Weise werde ich das alte Gefühl stillen und keine neuen Beschwerden aufkommen lassen. Und ich werde ein langes Leben, Unbescholtenheit und Wohlbefinden erfahren. Das ist sozusagen die Aussage. Wenn man das ein bisschen abstrakt formuliert, dann fällt einem ein Kernsatz des Buddha ein, der ja an einer Stelle sagt, alle Wesen bestehen durch Nahrung. Und das ist insofern ein revolutionärer Satz. Er sagt, nicht jeder muss essen und trinken, sondern er sagt, alle Wesen bestehen aus oder durch Nahrung. Mit anderen Worten, man kann geradezu sagen, Leben, ein Mensch, ein Wesen ist im Kern nichts anderes als ein Ernährungsvorgang. Wobei wir uns erinnern müssen, dass der Buddha Ernährung umfassender versteht. Für ihn gilt nicht nur Essen und Trinken als Ernährung, sondern vier geistige Aspekte auch noch. Berührung, Wollen, Absicht und die Dynamik des Bewusstseins, also Vinyana. Das sind die vier, aber in dieser Lehrrede geht es wirklich konkret um Essen und Trinken. Da geht es um den physischen Leib und wie der Ananda sagt, wie der geworden ist. Denn wenn ein physischer Leib, wir alle haben einen, zum Entstehen kommt, ist Nahrung eine Grundvoraussetzung. Nicht? Stellen wir uns vor, dass ein Wesen, das zur Wiedergeburt strebt, steigt in den Mutterschoß ein und mit Hilfe der Nährstoffe, die die Mutter zur Verfügung stellt und dem eigenen geistigen Programm, wird hier ein neuer Körper aufgebaut, der mit der Geburt sichtbar wird, für alle sichtbar wird und im Laufe der Zeit heranwächst und immer unabhängiger wird von der Mutter. Also Nahrung ist eine Grundbedingung dafür, dass wir physisch existent sind. Aber damit ist natürlich auch eine große Problematik gegeben, wenn man von Nahrung abhängig ist, ist immer auch eine potenzielle Notsituation oder Mangelsituation gegeben. Man muss sich nämlich jeden Tag fragen, werde ich heute satt? Wie werde ich heute satt? Und geschichtlich gesehen ist diese Frage die Frage schlechthin, die sich alle Menschen gestellt haben. Wie kann ich es fertig kriegen, dass dieser physische Leib ausreichend ernährt wird? Ja, also es kann immer etwas mangeln. Und die Hauptbeschäftigung der Menschen heute noch, auch wenn für uns und viele andere das in den Hintergrund gerückt ist, die Hauptbeschäftigung der Menschen heute noch und aller Wesen ist im Grunde die Beschaffung von Nahrung. Und weil das so ist, ist eines der Hauptanliegen des Dhamma, von dieser Hauptabhängigkeit frei zu werden. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, zwei falsche Möglichkeiten, mit Ernährung umzugehen, die eben nichts taugen. Die eine Möglichkeit ist, so weitermachen wie bisher, einfaches Fortsetzen. Nahrung suchen, Nahrung zu sich nehmen, an Nahrung sich erfreuen. Oder aber zu sagen, naja, wenn Nahrung das Problem ist, dann höre ich einfach auf damit, dann esse ich nichts mehr und trinke nichts mehr. Ja. Wird nicht funktionieren, weil die erste Variante an Samsara, an die Fortsetzung des Daseins bindet, durch ständige Befriedigung der Wünsche, der Sehnsüchte, der Anliegen. Und das zweite, die ablehnende Variante, bindet auch an den Samsara, weil Nichtwollen auch einen Bezug zu den Dingen herstellt und nicht frei macht. Und deshalb ist das, was der Buddha in der Stimme voneinander anbietet, eben wie so oft der dritte Weg, die dritte Alternative, die einzig fruchtbar ist, Nicht zu sagen, einfach weiter, auch nicht zu sagen, Schluss damit, sondern eine innere Umkehr, in dem Nahrung immer noch aufgenommen wird, aber ihr jetzt eine andere Funktion beigelegt wird. Nahrung ist eben nicht mehr, es soll mir schmecken, ich will schön aussehen, ich will mich aufpeppen damit, sondern Nahrung dient, um diesen Körper zu erhalten, damit dieser Körper auch in der Lage ist, den spirituellen Weg zu gehen, also die Übungen, die ich auf mich nehme, auch ja, bewältigen zu können. Das ist der Hintergrund. Und deshalb der Leitgedanke, den wir nicht vergessen sollten. Auf Nahrung gestützt ist Nahrung zu überwinden. Also ich brauche sie, um von ihr frei zu werden. Und jetzt kommt ein Punkt, den ihr vermutlich so nicht erwartet, weil er in dem normalen Dhamma-Bewusstsein nicht so verankert ist. Ich habe für mich herausgefunden, dass der Buddha ein Ernährungsspezialist der besonderen Art ist, weil er uns nämlich auf die Hauptnahrung aufmerksam macht, die wir normalerweise gar nicht im Blick haben. Denn die Hauptnahrung ist der Atem. Ohne Essen kann man 3 Wochen überleben, ohne Wasser 3-4 Tage, aber ohne Nahrung, Atem, keine 5 Minuten, ist mal hin. So. Und das Geniale, das der Buddha herausgefunden hat und uns auch mitteilt, ist die, ich sag mal fast revolutionierende, befreiende Möglichkeit, die uns der Atem bietet, weil der Atem nämlich eine ganz andere Ernährung ist, eine Ernährung der Psyche, indem der Atem uns ermöglicht, ganz andere Dimensionen von inneren Gefühlen, inneren Emotionen, inneren Erfahrungen zu machen, die wir über die körperliche Speise überhaupt nicht erfahren können. Nahrung auf dieser Ebene durch das Ein- und Ausatmen richtig geübt und richtig gekonnt, führt in Sphären hinein, wo es eigentlich aus Dhamma-Sicht erst richtig spannend wird. Das fängt schlicht und einfach damit an, dass der Buddha sagt, naja, wer richtig atmet, harmonisiert die biologischen, die physiologischen Vorgänge in seinem Körper. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn das der Gesundheit zuträglich ist. Das Zweite ist, wer richtig atmet, harmonisiert auch seine eigene Psyche. Der Geist wird auch ruhiger, der Geist, das Herz wird auch stiller und führt in neue andere Dimensionen hinein. Das Dritte habe ich schon erwähnt, dass über das richtige Atmen, Klammern Anapanasati, das ist die Atemmeditation, erlangt der Übende einen unmittelbaren Zugang zu den Hochgefühlen Piti und Sukha, die Entzücken und Seligkeit genannt werden. Und das ist ja die Dimension, die der Mensch normalerweise über andere Dinge sich sozusagen organisieren und verschaffen will, aber hier über eine neue Art, eine andere Art von Nahrung möglich ist. Des Weiteren ist diese Art von Nahrung, dieser Atem, die Möglichkeit, den Geist so zu fokussieren, so zur Stille und zur Ruhe zu bringen, dass er zu den entscheidenden Einsichten kommt, die für Befreiung notwendig sind. Das heißt an einer Stelle dieser Lehrrede, die ich gerade erwähnt habe, Anapanasati Sutta, dass damit mit diesem Atem die 7 Erwachungsglieder, die 7 Erweckungen produziert werden, ja, herangebildet werden und damit die Befreiung möglich ist. Wenn man sich das mit vor Augen führt, ich glaube, dann wird erst deutlich, was in der Dimension Ernährung drinsteckt. Das ist eben mehr als Schnitzel und Pommes oder was. Das war der erste Punkt. Ihr seht, dass in den Sätzen, die Ananda gesagt hat, von der Sache sehr viel drinsteht. Ananda nennt sozusagen nur die Hauptpunkte. Aber man muss sich klar machen, welche Dimensionen damit verbunden sind. Es wurde gesagt, durch Begehren, o Schwester, ist dieser Körper geworden. Auf Begehren gestützt ist das Begehren zu überwinden. Mit Bezug worauf wurde das gesagt? Dafür nimmt ein Mönch die Kunde, ein Mönch mit dem und dem Namen hat durch Versiegung der Triebe noch bei Lebzeiten die von den Trieben freie Gemütserlösung und Weisheitserlösung erreicht, sie also selber kennend und verwirklichend. Da wird ihm also zumute, ach, wann werde auch ich durch Versiegung der Triebe diese Freiheit, diese Gemütserlösung und Weisheitserlösung erreichen. Da wo hier im Text Begehren steht, Jnana Tilloka hat das so übersetzt, da heißt es im Pali Original Tanha. Das kennen wir als Durst. So. Und wenn der normale Buddhist Durst hört, kriegt er erstmal einen Schreck sozusagen. Weil Durst zusammen mit Unwissenheit die beiden Gründe für das Leiden überhaupt sind. Also da schrillen alle Alarmglocken und die normale Assoziation, die man hat, Achtung, Gefahr, Durst, Verlangen, das ist No-Go, also darfst du damit am besten überhaupt nichts zu tun haben. Weg davon. Nichts wissen davon. Und auch hier merken wir, ist das Merkwürdige, dass uns der Buddha da wieder eines anderen belehrt. Er sagt, Durst hat man, klar, aber auf Durst gestützt kann man Durst überwinden. Warum? Erstmal den normalen Durst, gucken wir uns den mal an. Wenn man die samsarische Funktion von Tanha betrachtet, dann kann man sagen, Durst ist die Ursache dafür, dass sich Menschen wieder verkörpern. Weil die Menschen Sinnliches erleben haben wollen, weil sie in dieser Welt erscheinen wollen, weil sie mit anderen Wesen zu tun haben. Dann ist dieser Durst der Grund dafür, dass sie hier auftauchen. Und was macht dieser Durst? Er führt dahin, dass eben dieser Körper entsteht. Wie wir das vorhin gehört haben, durch Nahrung. Auf der psychischen Ebene ist es das Verlangen. Ich will leben, ich will Mensch sein, ich will einen menschlichen Körper haben. Dieses Wollen führt dazu, dass wir hier so sitzen, wie wir hier sitzen. So, die Schlussfolgerung, habe ich schon gesagt, ist nichts weg davon. Aber auch das würde gar nicht funktionieren, weil es ein geschicktes Mittel braucht, um mit dieser Wollenstendenz, mit dieser heftigen inneren Drangsituation fertig zu werden. Und die Antwort des Buddha ist, ja, ihr dürft Begehren gar nicht aufgeben. Ihr müsst das Begehren sozusagen erhalten, aber ihr müsst dem einen anderen Zweck geben, ihr müsst es anders ausrichten, ihr müsst euer Verlangen irgendwo anders hinrichten. Und er deutet das an, indem er sozusagen sich in jemanden versetzt, der sich mit einem Ordensmitglied vergleicht und sagt, ja, der hat die Übungen gemacht, der ist so lange im Orden, der hat diese und jene Stufe erreicht oder der hat vielleicht sogar die Freiheit erreicht. Und dann kommt der entscheidende Satz, ach, wann werde auch ich das erreichen? Und das ist das Verlangen, das ist der Durst, auf den es ankommt. Nicht der Durst, wo wird getrommelt, wo wird gepfiffen, wie es in der Lehrrede heißt, sondern der Durst, wann werde ich auch von dieser Zwangssituation der Gebundensein in der menschlichen Existenz frei werden. Und ohne dieses Verlangen, ohne diesen Wunsch kommt man ja nirgends hin. Und ich habe rausgefunden, da hat man rausgesucht nochmal eine Parallele in einer anderen Lehrrede, die das ein bisschen kommentiert und unterstützt, was ich jetzt sage. Da gab es einen Brahmanen, der heißt Unaba. Und er ist mal zu Ananda hingegangen und hat ihn gefragt, sag mal Ananda, wozu wird eigentlich bei euch geübt. Warum geht man in den Orden? Und dann gibt einander die Antwort, ja, um den Willen zu überwinden. Parallele zu Tanha, Durst, hier steht Chanda, um den Willen zu überwinden. Na, fragt er weiter, gibt es denn eine Möglichkeit, gibt es einen Weg, gibt es eine Technik sozusagen, um den Willen zu überwinden? Da sagt der Ananda, ja, selbstverständlich, das sind die vier Mittel des Erfolges. Es wird oft gesagt, vier Mittel der Machterlangung, ja, Idipada, Geistesmachterlangung. Aber normalerweise heißt es Erfolg erlangen. So, und so erklärt er dann, vier Dinge muss man nämlich konzentrieren, sammeln auf einen Punkt, damit man ein bestimmtes Ziel erreicht. Sonst geht es nicht. Das Erste, man muss etwas wollen. Wenn man was nicht will, wird man nichts tun, um das zu erreichen. Und je mehr man will, umso mehr kann man erreichen. Und je mehr man etwas für wichtig hält, für notwendig hält, für unbedingt erforderlich hält, umso mehr wird man ja etwas dafür tun. Nummer eins. Nummer zwei ist, man muss Tatkraft mobilisieren. Es reicht nicht aus, etwas zu wollen und zu warten, bis es auf einem zukommt. Das funktioniert in Selbstfällen. Man muss etwas dafür tun. Und je größer die Herausforderung ist, je höher das Ziel gesteckt ist, umso mehr muss man dazu tun. Nächster Punkt, es muss eine Herzensangelegenheit werden. So habe ich das mal übersetzt. In den Pali-Schriften heißt, man muss das Citta, das Herz, darauf ausrichten. Und in unserer Sprache, es muss eine Herzensangelegenheit sein. Es muss unser Ding werden. Ich habe mal gelesen von jemandem, der hatte nur ein Bein. Und er sagte, ich will den Himalaya besteigen, den Mount Everest. Ja, die meisten hätten gesagt, ja, guck mich an, ich kann nicht in meinem Odenwald spazieren gehen. Die wären nicht auf die Idee gekommen. Ja. Und der sagt, und ich will das. Naja, Ergebnis, der war oben. Und das letzte, der vierte Punkt ist, man muss immer mal prüfen, was mache ich gerade, taucht das nicht, hat keinen Zweck drauf loszuwurschteln, sondern muss immer auch ein bisschen checken, bin ich auf dem richtigen Weg. So. Das sagt der Ananda, bitte, Junge, das ist jetzt der Weg, wie du zu Erfolg kommst. Aber der Brahmane gibt sich damit nicht zufrieden, sagt, das sehe ich hier einen Widerspruch, denn wenn du den Willen überwinden willst, willst du ja auch was. Das ist doch ein Widerspruch. Ja, und er formuliert, dass da einer durch den Willen überwinden kann, das gibt es nicht. Klingt erstmal logisch, ja, aber es ist dasselbe Prinzip, das wir vorhin auch hatten. Auf den Willen gestützt muss man ihn aufgeben. Und um das zu klären, wendet Ananda so eine Analogie an und fragt den, sag mal, hattest du heute Morgen den Wunsch, zu mir zu kommen? Ah ja, natürlich, sonst wäre ich ja nicht gekommen. Was ist jetzt mit dem Wunsch? Jetzt habe ich den nicht mehr, ich bin ja da. Ah, gut, ja. Hattest du Mühe gehabt, musstest du Kraft investieren, herzukommen? Ja, besonders schwer war es nicht, aber ich musste ja herlaufen. Ich muss ja die Beine in die Hand nehmen. Und was ist jetzt mit deiner Tatkraft? Ja gut, jetzt brauchst du nicht, ich bin ja hier. Und war denn das heute Morgen ein Wunsch, ein Herzensanliegen von dir? Ja, ich wollte dich schon immer mal sehen. Ja. Und was ist damit? Ja, bin ja doch hier. Und das Letzte, prüfen, gucken, hinsehen. Ja, kompliziert war der Weg nicht. Man muss schon gucken, wenn man links und rechts abbiegt, dass man an die richtige Stelle kommt. Was ist damit? Hat sich erledigt. Warum? Und dann sieht man, das wird sozusagen das Fazit an dieser Stelle, dass es eine bestimmte Art von Wollen gibt, die einen selbstauflösenden Punkt in sich haben. Es gibt Wollen, es gibt Tanha, es gibt Durst, das sich immer wieder neu gebärt, das immer wieder sich fortsetzt und erneuert. Und es gibt eine Form von Verlangen, die, über die der Ananda spricht, ein Verlangen, das sich selbst auflöst. Ganz genauso ist es, wenn ein Mönch heilig geworden ist, dann ist ihm, was vorher Wille war, heilig zu werden, nach Erreichung der Heiligkeit als Wille danach beschwichtigt. Was vorher Tatkraft war, heilig zu werden, nach Erreichung der Heiligkeit als Tatkraft dazu beschwichtigt. Und was vorher ihm am Herzen lag, heilig zu werden, nach Erreichung der Heiligkeit als Herzensanliegen danach beschwichtigt. Und was vorher Prüfen auf die Heiligkeit gerichtet war, nach Erreichung der Heiligkeit als Prüfen erledigt. Wieder das Prinzip Willen, in dem Fall Willen, Wunsch, Begehren, benutzen, um sich selbst davon freizumachen. Jetzt kommt der Eigendünkel. Ich sage gleich, weil das Wort ein bisschen schräg ist. Man stellt sich unter Eigendünkel nur Arroganz vor oder sowas. Das ist hier nicht gemeint. Wenn ihr das Wort hört, denkt im Kern immer Ich-Bild, Vorstellung von sich selbst, wie empfinde, wie erlebe ich mich und so weiter. Das ist damit gemeint. Es wurde gesagt, durch Eigendünkel, o Schwester, ist dieser Körper geworden. Auf Eigendünkel gestützt ist der Eigendünkel zu überwinden. Mit Bezug worauf wurde das gesagt? Da vernimmt ein Mönch die Kunde, ein Mönch mit dem Namen so und so hat durch Versiegung der Triebe noch bei Lebzeiten die von Trieben freie Gemüterlösung und Weisheitserlösung erreicht, sie selber erkennend und verwirklichend. Das ist wie vorhin. Da wird ihm also zumute, ja, wenn jene Ehrwürdige das erreicht hat, warum sollte ich das nicht auch können? Merkt euch diesen Satz hier. Nächster Knackpunkt des Dhamma, der Lehre des Buddha, ist ja die Anatta-Lehre. Und es gibt keine Weltanschauung, keine Religion, in der das so vorkommt und auch so eine prominente Rolle hat. Wobei der Buddha, ich betone das immer wieder, nicht gesagt hat, es gibt kein Ich, sondern immer nur von dem Aspekt von Nicht-Ich gesprochen. Die ganze Frage, gibt es ein Ich, gibt es keins, hat er nicht beantwortet. Immer gesagt, das ist völlig uninteressant, diese Frage zu stellen oder zu beantworten. Metaphysische Spekulationen haben da keinen Platz. Worauf ich als Buddha Wert lege, ist die Frage, welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem eigenen Tun und Lassen und dem Ergebnis davon? Was hat Tun und Lassen, was hat Karma mit unserem Erlebnis, mit unserem Leid, mit unserer Freude zu tun? Und hier ist der entscheidende Punkt, dass ich Bilder auch als geistige Aktivitäten behandelt werden und gesehen werden. Der Buddha spricht nicht von Ich bin oder so, er spricht von Ich machen, mein Machen. Das sind geistige Akte. Das heißt, jeder von uns hat Bilder von sich. Ich bin das und das, ich bin der und der, ich will dies und jenes. Bewusst oder unbewusst, jeder hat sie. Aber es kommt darauf an, welche Ich-Bilder man hat, ob sie heilsam sind, ob sie zu mehr Freude, Zufriedenheit, Glück führen oder ob sie das Gegenteil davon haben. Mit anderen Worten, im Leben des normalen Menschen sind Ich-Bilder unabdingbar. Im Beruf, in der Familie muss man sich irgendwie definieren. Ich bin der und der, dort und dort geboren, zu alt, bin verheiratet, habe den Beruf, mache das und das gern. Geht nicht anders. Und ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, auch im Dhamma-Kontext hat jeder eine Art von Ich-Bild. Schon wenn er sagt, ich bin Buddhist, oder wenn er das Wort nicht gebraucht, sondern sagt, ja, ich übe den Dhamma, ist das eine Art von Ich-Vorstellung auf dem spirituellen Niveau. Oder ich übe die Silas, ich meditiere gern, ich will Befreiung erreichen und. Wie auch immer. Das Ganze taucht auf. So, aber, und das müssen wir uns auch hier wieder in Erinnerung rufen, auch hier ist dieselbe Ambivalenz vorhanden wie vorhin auch, dass es Ich-Bilder gibt, die einfach abträglich sind dass es Ich-Bilder gibt, die ein Erleben wollen, eine Fortsetzung des Erlebenwollens wie bisher provozieren und Ich-Bilder, die eher daraus wegführen. Aber nochmal, auf Eigendünkel, auf Ich-Bilder gestützt, muss man, kann man Ich-Bilder überwinden. Und das geschieht einfach dadurch, dass man nicht, wie das manchmal ja abstruserweise schon probiert worden ist, dass man versucht hat, aus der Sprache, wenn Buddhisten sich untereinander unterhalten, das Ich auszusortieren. Also da gab es Verrenkungen der sonderlichsten Art. Statt dass man sagt, ich gehe in die Küche und trinke ein Glas Wasser, die fünf Kanda, die zurzeit Alfred Weil haben, empfinden das Gefühl von Wassermangel und setzen die Sankhara in Gang, um in, ja, also ich könnte das weiterführen, aber ihr merkt, welchen Blödsinn sich da andeutet. Ja? Ist gar nichts dabei, wenn ich sage, ich gehe in die Küche und trinke ein Glas Wasser. Wenn ich weiß, wenn wir wissen, dass diese Ich-Vorstellung ein Hilfsmittel ist, um miteinander zu kommunizieren und das Leben zu organisieren. Aber worauf es ankommt, dass man die Ich-Vorstellung, die immer wieder hineinführen in das samsarische Leben, ersetzt durch bessere, adäquatere, angepasstere Ich-Vorstellung, an deren Ende, ja, das steht, was der Buddha Befreiung nennt. Und ich erinnere gern nochmal dran, dass der Buddha selbst die höchsten meditativen Übungen aus dieser Perspektive beschreibt. Wenn die Atemmeditation beschrieben wird, sagt er, der Meditierende, ich spüre lange Atem, kurze Atem und, und. Also es war kein Widerspruch. Und der Buddha hat von Ich gesprochen. Ich bin damals dort und dort wiedergeboren, hatte den und den Namen und habe den den Beruf gehabt und das Leiden und das Glück und so weiter erfahren. Und der Gedankengang, der hier angewendet wird, um sozusagen den Einstieg zu bringen, ist ähnlich wie im vorangegangenen Beispiel. Ein Mönch vergleicht sich mit einem anderen, sagt, der hat's geschafft. Warum ich nicht? Das ist ein Mensch, ich bin auch ein Mensch, der hat menschliche Eigenschaften, ich habe menschliche Eigenschaften, also kann ich das auch. Und das ist eine Art von Ich-Beziehung, die förderlich ist, insofern, als man sagt, ich traue mir das zu und nicht von vornherein sagt, ich kann nicht meditieren, ich verstehe den Buddha nicht. Nein, die haben es verstanden, das sind Menschen, ich bin Mensch, also kann ich es auch. Das waren die ersten drei. Einer kommt noch, aber ich will hier mal eine Zwischenbilanz ziehen, um aus den Beispielen sowas wie die Essenz nochmal herauszuarbeiten. Und ich benutze dafür das euch wohlbekannte Gleichnis vom Floß. Nicht? Erinnert euch, da ist jemand am Ufer eines großen Gewässers und es heißt, das diesseitige Ufer ist gefahrvoll und voller Schrecken, das jenseitige Ufer ist gefahrlos, ohne Schrecken, aber dummerweise gibt es keine Brücke und es gibt kein Schiff, das uns abholt. Was aber möglich ist und notwendig ist, dass man sich ein Floß baut. Und die Dinge für das Floß findet man am diesseitigen Ufer. Äste, Bäume, Laub, Schilf, Blätter, was man da so alles hat. Und das scheint mir wie so ein Kommentar zu unserer Lehrrede zu sein, weil das auf einer anderen Ebene dasselbe nochmal sagt, so ein bisschen kondensiert. Da wird nämlich im Kern gesagt, das jenseitige Ufer, das ist das transzendente, jenseitige Ziel, das Buddhisten sozusagen anstreben, Stichwort Nirvana. Aber dieses jenseitige Ziel muss mit diesseitigen Mitteln erreicht werden. Es ist nicht so, dass da einer von drüben rüberkommt und uns abholt. Es ist nicht so, dass einer sagt, so, hier habe ich ein Boot für dich, setz dich rein. Sondern wir müssen das selbst in die Hand nehmen und müssen, wie es in diesem Gleichnis heißt, mit Händen und Füßen rudern, das andere Ufer erreichen. Das heißt, damit wird auch ein Stück aktives Moment von dem Buddha betont. Er sagt, die Dinge passieren nicht von alleine, wir müssen die selbst in die Hand nehmen. Da kommt keiner und schnappt uns und bringt uns rüber. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Aber entscheidender Punkt, mit dem, was uns hier zur Verfügung steht, können wir das erreichen. Diese Mittel konstruieren, bauen nicht Nirvana, aber diese Mittel ermöglichen uns, diesen Weg dahin zu gehen und das andere Ufer zu erreichen. Das wäre so ein bisschen die Essenz aus den drei genannten Beispielen. Jetzt kommt das Letzte, und das Letzte betrifft ja den eigentlichen Anlass, warum Ananda diese Nonne aufgesucht hat. Und da wird man feststellen, dass die Antwort von Ananda ziemlich kurz ist. Man sagt im Grunde nein, nicht. Kurz und bündig. Durch Begattung, oh Schwester, ist dieser Körper geworden. Und die Begattung hat der Erhabene als Zerstörung der Grenze beschrieben. Also wir hätten jetzt vielleicht erwartet, dass es nach demselben Muster geht wie vorher. Ja, letztendlich sollte man das schon überwinden. Letztendlich taucht Sexualität und die sexuelle Begegnung nichts. Aber ja, wenn man das so geschickt einsetzt und die richtige Sichtweise hat, pipapo, wie man sich das so gerne zurechtlegt, dann kann man auch selbst da noch Nutzen ziehen. Und da sagt der Ananda, also davon ist überhaupt nicht die Rede. Das Ganze taucht nichts. Und jetzt will ich dem sprachlich noch ein bisschen nachgehen, weil man da doch das eine oder andere noch an Details rauskitzeln kann. Also in der Übersetzung, die ihr gelesen habt, haben Jnanatiloka und Jnanaponika die Zerstörung der Grenze. Also der sexuelle Akt ist die Zerstörung der Grenze. Das ist ein bisschen frei übersetzt, aber sachgemäß völlig richtig. Denn ein Mönch, eine Nonne, der Geschlechtsverkehr hat, überschreitet eine rote Linie. Und rote Linie heißt, wer das tut, ist ab sofort und ohne disziplinarisches Verfahren nicht mehr Mitglied des Ordens und kann in diesem Leben auch nie mehr vollordiniertes Mitglied des Sangha werden. Also das ist schon ein Schritt. Jetzt kann man denken, ja, warum eigentlich so radikal? Regeln sind dazu da, um Menschen zu schützen, ihnen zu helfen, aber es ist auch üblich, dass Regeln überschritten werden. Es ist doch auch menschlich, dass das passiert. Ja, aber genau an diesem Punkt, wo es um Sexualität geht, im Orden betone ich, ja, wo es um Sexualität geht, ist ein besonders heikler Punkt erreicht. Denn der Orden, ihr müsst überlegen, Nonnen und Mönche im Orden haben eine bestimmte Lebensgrundlage. Stichwort, sie leben monastisch. Monos heißt allein. Sie leben allein. Nicht in dem Sinn, dass sie Einsiedler sind, sondern allein ohne Partner des anderen Geschlechts. So. Und wer das nicht einhalten will oder kann, wer das überschreitet, der überschreitet in der Tat eine wichtige Grenze. Er reißt sozusagen das Fundament des monastischen Lebens ein, erhebt es geradezu auf, ist deshalb nicht mehr Mitglied. So, ich hatte gesagt, ich will es sprachlich noch ein bisschen erläutern. Das Wort, das da in Pali steht und Jnanaponika als Grenze beschrieben hat, heißt Setu. Das heißt auch noch Damm oder Brücke. So. Und das sind beides nochmal bildhafte Ausdrücke, die aber klar machen, um was es geht. Wenn ich eine Brücke zerstöre, dann kann ich nicht ans andere Ufer, dann muss ich hier bleiben. Und die Brücke, die hier zerstört wird über den sexuellen Akt, ist die Brücke Tanha, also Durst, Kama, nee, Kama muss ich sagen, das sinnliche Verlangen hinter mich zu bringen, das zu überwinden. Wer diese Brücke zerstört, der hat die Möglichkeit, abgetan, den brahmischen Bereich zu erreichen, also die Karma-Welt, die Welt der Sinnenzucht zu übersteigen, ganz abgesehen davon, dass das letzte höchste Ziel Nirvana völlig aus dem Blick geraten ist. Denn wer die sinnliche Abhängigkeit nicht überwinden kann, der kann die Abhängigkeit von da sein wollen schon mal gar nicht überwinden. Und dieselbe Dimension steckt auch drin, wenn ich das Wort richtigerweise mit Damm übersetze. Stellt euch vor, ein Damm an einem Fluss, dieser Damm hält das Wasser ab. Wenn der Damm jetzt zerstört wird, fließt das Wasser, wohin es will. Es ist sozusagen ungebremst. Und damit sind gemeint alle die Triebe, die der Mensch in sich hat, die sind ohne einen Damm einfach ungebremst. Wasser läuft aus dem Fluss, richtet Schaden an. Und ungebremste innere psychische Triebe sind ja auch genau das, was uns das Leben so schwer macht. So. Und ein sexueller Akt ist genau das. Ein sexueller Akt für Ordinierte reißt die Brücke ein oder reißt den Damm auf. Und daher wird deutlich, was für diese beiden, ich muss es immer noch mal betonen, wir reden hier fokussiert auf die besondere Lebenssituation von einem Mönch und einer Nonne. Das sieht jetzt hier nochmal spezieller aus. Aber da wird deutlich, wie sehr sich dieser Punkt von den anderen dreien unterscheidet, weil hier kein vernünftiger Ansatz ist, das irgendwie ins Positive zu wenden. Und es zeigt zugleich, dass die Nonne, die ja nicht namentlich benannt ist, dass die noch mitten im Gewühl ist. Und das ist auch gar nicht verwunderlich. Der Eintritt in den Orden besagt ja nicht, dass plötzlich alle Bedürfnisse und Anliegen, die früher mein Leben bestimmt haben, dass die weg sind. Es geht überhaupt nicht. Und neben dem Essen ist das sexuelle Verlangen am allertiefsten in den Menschen, in den Wesen eingewurzelt. Und wer da glaubt, ja, ich muss nur in den Urwald gehen und alles fällt von mir ab, der hat sich nur wirklich getäuscht. Und das sehen wir an dem Beispiel. Und das ist auch gar kein Vorwurf. Einander macht da keinen Vorwurf. Ja, also, wie kannst du? Und das darf ja wohl nicht wahr sein. Und das werde ich dir sofort dem Buddha erzählen. Oder kriegst du eins drauf heute Abend? Also, gar nichts. So, wie gehe ich mit der Situation um? Und den Schluss mache ich ganz kurz, weil das so nach der üblichen Formel abläuft. Die Nonne fühlt sich ertappt, merkt sofort, naja, der Ananda hat es gerochen, hat den Braten gerochen und sagt, oh, ja, eine große Schuld hat mich überkommen, tut mir leid, tut mir leid. Und dann ist die entsprechende Formel, die dann von Seiten Anandas ausgesprochen wird, ja, ja, ist schon gut, wer ein Vergehen als Vergehen bekennt und sich künftig hütet, ist sozusagen fein raus. Sagt auch, wie man mit den Dingen umgeht, nicht jetzt lange zerknirscht sein, sondern sagen, da ist was grundsätzlich schief gelaufen, ging gerade noch mal gut und ich gucke, wie ich das künftig besser machen kann, sowas vermeiden kann. So, letzter Punkt, den ich nur anspreche. Vielleicht habt ihr euch die Frage gestellt, ja, was hat das nun jetzt mit uns zu tun? Also die Männer werden sagen, wir sind doch nicht einander, wir leben doch in Partnerschaft oder in Familie. Und Frauen würden das für sich auch sagen, wir sind doch normale Leute. Ja? Und trotzdem sage ich, diese Lehrrede stellt uns vier Fragen. Und deshalb habe ich sie mal ausgesucht. Die stellt uns vier existenzielle Fragen. Die erste Frage natürlich nach Nahrung. Diese Lehrrede lädt uns ein, mal zu reflektieren, wie gehen wir mit dem Phänomen Ernährung um. Ist Essen und Trinken Genuss? Ist Essen und Trinken Mittel zur Erhaltung des Körpers? Ist Essen und Trinken für uns beides? In welcher Gewichtung? Und in welcher Gewichtung zeigt sich unsere Entwicklung? Und Spezialpunkt, inwieweit betrachten wir Atem als unsere Hauptnahrung? Inwieweit spielt in unserem Dhamma-Leben Atem als die wichtigste Ernährungsform eine Rolle? Inwieweit reflektieren wir, welche ungeheuren Potenziale in dieser Ernährung Atem stecken überhaupt? Nächster Punkt, Begehren. Wie stark ist das Begehren in uns nach dem Dhamma? Ist es so ein Interesse neben Fußball und Schach und Sport und Tageszeitung? Oder ist Dhamma unser Ding? Ist das unser Lebensmittelpunkt? Müssen wir uns mal fragen. Selbstbild, ja? Was ist unser Selbstbild? Wie definieren wir uns? Wie würden wir uns selbst vorstellen? Sag mal, im Alltag fühle ich mich als Rentner in erster Linie, fühle ich mich in erster Linie als Ehemann, als Hobbygärtner oder fühle ich mich in erster Linie als jemand, der den Dhamma praktiziert und möglichst jede freie und klare Minute dafür opfern. Nein, das ist schon falsch. Nutzen will, so. Dass wir da einfach mal diese Bandbreite, die hier aufgezeigt wird, uns zu checken. Da wird niemand irgendwo hingedrückt. Ja? Das ist so gar nicht das Anliegen. Sondern das ist nur sozusagen ein Spiegel, der vorgehalten wird, wo befindest du dich und welche Orientierung hast du? Und das Letzte auch, ist vielleicht in diesem Kreis, in unserem Alter, stellt sich das ein bisschen anders als vor 30, 40 Jahren. Aber trotzdem kann man die Frage stellen, welche Assoziationen kommen uns, wenn wir an Sexualität denken, an Geschlechtsverkehr sozusagen. Ist das etwas, was uns beschäftigt, wenn wir morgens aufwachen als erstes? Ist das eine Erinnerung, die uns an Weihnachten mal kommt oder im Urlaub mal kommt? Haben wir das Gefühl, dass wir was verpassen, was verpasst haben? Haben wir das Gefühl, dass eine Last irgendwie weg ist oder dass die Last abnimmt? Was auch immer. Ja? Das sind sozusagen die Punkte, die uns diese Lehrrede antragen, mal zu reflektieren. Wo stehst du? Ja, wie verhältst du dich auch als Laie an diesem Punkt und in welche Richtung willst du gehen? Und was Sexualität angeht, ist es ja nicht nur dieses Phänomen im engeren Sinne, sondern hier ist ja indirekt auch die Frage gestellt, wie gehst du mit dem Thema Sinnlichkeit um, Sinnesfreude? Das ist ja eigentlich das, was uns noch mehr berührt als Laien, mehr berührt, denn die Nonnen und Mönche berührt, weil wir ja sehr von innerem Wohl noch Abstand haben, aber äußeres Wohl sehnen und herbeiwünschen auch immer noch haben. So. Das wären die Punkte, die würde ich auch sozusagen als Hausaufgabe uns allen mitgeben, dass man mal drüber nachdenkt, immer mal wieder reflektiert, was ist mein Stand, wie geht's mal mit uns weiter.